Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich an diesem Abend zur Bibelstunde im Namen unseres Herrn Jesus Christus und freue mich sehr, in eure schönen Gesichter sehen zu dürfen, unverhüllt. Sehr schön, so wie Gott uns geschaffen hat. Und ich freue mich vor allem darauf, dass Gott heute gegenwärtig ist unter uns, denn wir sind mehr als zwei oder drei, die in seinem Namen versammelt sind. Und ich bin sehr froh darüber, dass er uns seinen Geist gegeben hat, der uns sein Wort erschließen will. Und lasst uns gemeinsam fortfahren in der Auslegung der Offenbarung. Wir sind heute in Kapitel 14 angekommen und wir wollen gemeinsam die ersten fünf Verse heute von Offenbarung Kapitel 14 gemeinsam studieren und betrachten und hören, was Gott seine Gemeinde heute dadurch sagen will. Offenbarung Kapitel 14, die Verse 1 bis 5. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Dies sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Dies sind die, die dem Lamm folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind untadelig. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, lass uns sehen, was Johannes hier gesehen hat. Und lass uns hören, was Johannes hier gehört hat. Herr Jesus, wir preisen dich dafür, dass du ein guter Gott bist. Ein wunderbarer Gott, der sich selbst erniedrigt hat und ein Diener der Menschen geworden ist, obwohl du Gott bist. Und dass du dein Leben gegeben hast als Lösegeld für viele. Und wir preisen dich dafür, dass du aufgrund deines Gehorsams vom Vater einen Namen bekommen hast, der über alle Namen steht und einen Platz im Himmel zu Rechten der Majestät in der Höhe. Und wir danken dir, dass wir auf diesen Tag blicken dürfen, wo du wiederkommen wirst, nach deiner Verheißung auf diese Erde, um zu richten und zu regieren, Herr. Und wir brauchen mehr von dieser Erkenntnis deiner Person und deiner Herrlichkeit. Gebrauch mich und hilf mir in meiner Schwachheit, Herr. Öffne meinen Mund und lege deine Worte auf meine Zunge, aber öffne du unsere alle Herzen und unsere Augen, dass wir dich sehen und verändert werden können, Herr Jesus. Amen. Setzt euch gerne. Nun sind wir im 14. Kapitel der Offenbarung angelangt und wir haben in den letzten Kapiteln, in den Kapiteln 12 und 13, eigentlich ein dunkles Bild der Offenbarung bekommen. Wir haben ein dunkles Bild, ein düsteres Bild über die Zukunft bekommen in diesen Kapiteln 12 und 13. Diese zwei Kapitel haben uns nicht sonderlich viel Hoffnung und Mut gegeben, nicht wahr? Aber jetzt sind wir in Kapitel 14 angelangt und hier haben wir erneut einen Lichtblick, einen Blick der Gnade Gottes, ein Sonnenstrahl der Gnade Gottes inmitten dieser Düsterheit, inmitten dieser Dunkelheit, nicht wahr? Nachdem wir in Offenbarung 12 und Offenbarung 13 mit dem Drachen, mit der alten Schlange konfrontiert wurden, mit dem Tier aus dem Meer und mit dem Tier aus der Erde, werden wir hier mit dem Lamm, mit unserem Herrn Jesus konfrontiert. Offenbarung 12 hat uns den Drachen, den Satan, und Offenbarung 13 das Tier aus dem Meer, der Antichrist, und das Tier aus der Erde, der falsche Prophet, offenbart. Und hier bekommen wir wieder einen Blick von unserem Herrn Jesus Christus, wie er triumphierend auf dem Berg Zion steht. Wir haben in Offenbarung 13 gelesen und gelernt, dass wenn der Antichrist auftreten wird mit dem falschen Propheten, dass die Menschen diesem Antichristen, diesem falschen Christus nachlaufen werden. Sie werden dem falschen Lamm nachlaufen. Hier haben wir gelesen und werden lernen, dass die wahren Nachfolger dem wahren Lamm nachfolgen werden. Sie folgen Jesus, wohin auch immer er geht. Wir haben in Offenbarung 13 gesehen, wie die gottlosen Menschen ein Malzeichen vom Tier an die rechte Hand und an die Stirn annehmen werden, was ein Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu dem Antichristen symbolisiert und ihre Hingabe zum Antichristen. Hier in unserem Text sehen wir, dass die Nachfolger Jesu seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen tragen, was ihre Zugehörigkeit zu Christus und ihre völlige Hingabe zu Christus symbolisieren soll. Und so sehen wir in gewisser Weise, wie diese ersten 5 Verse des 14. Kapitels einen krassen Kontrast, einen krassen Gegensatz zu dem aufzeigt, was wir in Offenbarung 12 und 13 gesehen haben. Der Satan und wie er versucht, Gott zu imitieren mit der Trinität, und wie die ganze Welt diesem Antichristen nachfolgt. Und hier sehen wir das Lamm. Und wie die, die er mit seinem Blut erkauft hat, mit ihm gemeinsam stehen und ihm nachfolgen. Der Text in Offenbarung 14 spricht von einer bestimmten Anzahl von Personen, nämlich 144.000, die den Namen Jesu und seines Vaters an ihren Stirnen tragen. Diese Zahl 144.000 ist uns bereits in Kapitel 7 der Offenbarung begegnet, wo es um die 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm Israels ging, also 12.000 Israeliten aus jedem Stamm. Deshalb finde ich es nicht verkehrt, wenn wir auch hier, wo es um dieselbe Zahl geht, auch wenn hier nicht explizit von Israel die Rede ist, dennoch finde ich es legitim, wenn wir diese Parallele ziehen und sagen, auch hier handelt es sich um diese 144.000 Versiegelte aus dem Volk Israel, wie wir in Offenbarung Kapitel 7 bereits studiert und gesehen haben. Und als wir diesen Text aus Offenbarung 7 studiert haben, dann haben wir gemerkt, dass diese 144.000 Versiegelte aus dem Volk Israel in der großen Drangsalszeit von Gott berufen werden, von Gott versiegelt werden und einerseits von Gott bewahrt werden in dieser Zeit, aber andererseits auch ihre Zugehörigkeit zu Gott beschreiben. Und sie werden in dieser Zeit eine besondere Rolle einnehmen, auch in der Verbreitung des Evangeliums. Denn während in der Drangsalszeit sowohl Heiden als auch Juden zum lebendigen Glauben kommen werden und unter der Herrschaft des Antichristen getötet werden, sogar teilweise, werden diese 144.000 eine besondere Rolle in Gottes Plan einnehmen in dieser großen Drangsalszeit. Und unser Text heute zeigt uns, dass diese 144.000 Versiegelte, diese Knechte Gottes, in einer engen Beziehung zu ihrem Herrn Jesus Christus stehen. Und wir werden uns 3 Merkmale dieser Personengruppe anschauen, die uns diese Beziehung zu Jesus Christus verdeutlichen. Erstens werden wir sehen die Zugehörigkeit der 144.000 zu Jesus. Vers 1. Dann werden wir in Vers 2 und 3 die Anbetung Christi durch die 144.000 betrachten. Und dann als drittes Verse 4 und 5 die Treue der 144.000 zu Jesus. Also die Zugehörigkeit, die Anbetung und die Treue. Und diese Merkmale werden uns zeigen, dass diese 144.000 Knechte in der Zukunft in der wohl größten Drangsalszeit, die die Welt je erlebt hat, Jesus Christus treu sein werden bis zum Schluss. Und wir wollen ermutigt werden und wir wollen lernen und auch diesen Text am Ende auf uns anwenden und lernen, wie es aussieht und was es genau bedeutet, Gott bis zum Schluss treu zu sein, den Glauben zu bewahren und auszuharren. Denn das ist, was der Text uns in gewisser Weise auch zeigen will. Nun zum ersten Punkt, die Zugehörigkeit zu Christus von den 144.000. Hier heißt es in Vers 1, und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Dieser Vers beschreibt uns die Zugehörigkeit von diesen Knechten, von dieser Personengruppe zu ihrem Herrn Jesus Christus und zu seinem Vater, zu dem lebendigen Gott. Hier ist zu betonen, dass Johannes sagt, und ich siehe, das Lamm stand und ich sah. Also er hat etwas mit den Augen gesehen. Und zwar, das Erste, was Johannes gesehen hat, war das Lamm. Und zwar, wie das Lamm auf dem Berg Zion steht. Hier haben wir einen Kontrast zu dem, was uns Offenbarung 12 und 13 aufzeigt. Denn in Offenbarung 12, Vers 18, sagt Johannes, und er, also der Drache, stand auf dem Sand des Meeres. Also in Offenbarung 12, wo es um den Drachen, wo es um den Satan geht, wie er gegen die Frau, gegen Israel ankämpft, wird uns beschrieben, wie der Satan, der Drache, auf dem Grund des Meeres stand. Also im Abgrund, im untersten Teil der Erde, ganz unten. Und jetzt sieht Johannes im Gegensatz zu dem, was er in Offenbarung 12 gesehen hat, das Lamm triumphierend auf dem Berg Zion stehen. Jesus hat gesagt, ich werde zurückkommen, so wie ich von dieser Erde gegangen bin. Und er sieht ihn, das Lamm, stehen. Zu beachten ist hier wiederum, dass in Offenbarung 13, Vers 11, das Tier aus der Erde beschrieben wird. Und zwar, er hatte Hörner gleich einem Lamm. Nicht es war ein Lamm, sondern er wird sich geben wie ein Lamm, dieser falsche Prophet. Hier sieht er nicht jemanden wie ein Lamm, sondern hier sieht er das Lamm. Und wir haben in Offenbarung 4 und 5 schon von dem Lamm gehört. Und dieses Lamm ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für die Sünde der Welt gestorben ist. Er sieht hier den auferstandenen Herrn Jesus Christus, wie er auf dem Berg Zion steht. Nun, der Berg Zion, wenn wir die Bibel studieren, meint manchmal die Stadt Jerusalem, manchmal auch Juda oder Israel ganz allgemein. Und der Berg Zion oder auch die Stadt Zion wird in der Zukunft noch eine herausragende Rolle spielen. Jesus wird nämlich von Zion aus regieren und alle Menschen werden nach Zion kommen, um Weisung von Jesus Christus zu erlangen. Das ist, was uns die Bibel lehrt. Als Beispiel Psalm 2, Vers 6. Dort heißt es, dort spricht Gott, habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Gott wird seinen Sohn auf Zion einsetzen, damit Jesus von Zion aus regieren wird. Alle Völker werden nach Zion kommen, zu Jesus, zu dem König der Könige. Wir lesen in Jesaja 2, Vers 3. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen. Und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Gott selbst wird im tausendjährigen Reich in Zion wohnen, in seinem Sohn Jesus Christus. Wir lesen in Joel Kapitel 4, Vers 17. Und ihr werdet erkennen, hier heißt es, ist es an das Volk Israel gerichtet, diese Worte. Ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, Jahwe, euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Gott wird in seinem Sohn Jesus Christus als Gottmensch wieder auf diese Erde kommen und in Zion regieren. Und ich verstehe diesen Text so. Hier gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen, liebe Geschwister. Und ich will nicht behaupten, dass meine Auslegung hier die 100% richtige ist. Aber ich verstehe den Text so, dass Johannes Jesus hier sieht, dass er wieder auf diese Erde zurückgekommen ist. Denn als Jesus in Apostelgeschichte 1 in den Himmel gefahren ist, vom Berg, sagen die Engel zu den Jüngern, genauso wie Jesus in den Himmel gefahren ist, wird er wieder zurück auf diese Erde kommen. Und Johannes sieht Jesus Christus hier auf diese Erde kommen, um sein Reich aufzubauen Und in gewisser und in besonderer Weise sieht er hier die 144.000 Versiegelte bei Jesus auf dem Berg stehen. Bei Jesus auf dem Berg stehen. Dies zeigt uns in gewisser Weise, dass diese 144.000 eine besondere Ehre empfangen werden. Sie stehen bei Jesus und Jesus stellt sich in gewisser Weise zu ihnen. Sie werden besondere Ehre empfangen für ihre Treue und für ihre Hingabe und für ihr Ausharren in dieser besonders großen Drangsalszeit. Hier heißt es nämlich in Kapitel 14, Vers 1, dass sie seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihrer Stirn getrugen haben. Im Gegensatz zu den Ungläubigen, die das Malzeichen des Tieres an ihrer Stirn haben, haben diese Personen den Namen Jesu und seines Vaters an der Stirn. Und weil diese 144.000 den Namen Jesu und den Namen seines Vaters an der Stirn zu haben, bedeutet ihre völlige Loyalität zu Gott, ihre völlige Hingabe zu Christus, ihre völlige Treue zu Jesus, egal was es sie kostet, selbst wenn der Tod, selbst wenn das Leben auf dem Spiel steht. Und hier sehen wir diese besondere Ehre, die sie empfangen. Weil sie auf dieser Erde Jesus, dem Lamm und Gott, dem Vater, treu waren bis zum Schluss, stellt sich das Lamm auf ihre Seite oder beziehungsweise holt sie zu sich und zeigt der Welt in gewisser Weise die Stellung, die sie haben. Er stellt sich zu ihnen. Und das ist ein biblisches Prinzip, das wir aus diesem Text her leiten können, aber auch in der ganzen Bibel sehen können. Dort, wo sich die Gläubigen zu Jesus Christus bekennen, bekennt sich Jesus zu den Gläubigen. Wenn du dich auf dieser Erde zu Christus bekennst, dann bekennt sich Christus vor den Engeln, vor seinem Vater und auch vor den Menschen zu dir. Jesus, das Liebste, das Gott besitzt, der Ewige, der in sich selbst Existierende, der, von dem alles erschaffen wurde, der, von dem alles erhalten wird, der einst kommen wird, um die Welt zu richten und sein Reich aufzubauen, diese Person stellt sich auf deine Seite und er sagt, ich kenne dich, du bist mein. Matthäus 10, Vers 32. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Vater, ich kenne diese Person. Ich kenne Toni. Ich habe mein Blut vergossen und er war treu bis zum Tod. Ich kenne Anna. Ich kenne Peter. Weil Peter mich bezeugt und bekannt hat auf dieser Erde. Es gibt wahrlich nichts Wertvolleres und nichts Höheres und nichts Wichtigeres, was dir und mir eins passieren wird oder passieren kann, wenn wir vor ihm stehen. Wir sehen in diesem Text also diese Zugehörigkeit der 144.000 zu Jesus aufgrund ihrer Treue, weil sie seinen Namen und den Namen seines Vaters an der Stirn geschrieben trugen. Es war sichtbar, dass sie zu Jesus und zu Gott gehörten oder gehören werden. Nun wollen wir uns zum zweiten Merkmal dieser 144.000 wenden, die Anbetung Christi durch die 144.000 in den Versen 2 und 3. Dort lesen wir, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners, und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Schaut mal, in Vers 1 heißt es, und ich sah das Lamm auf dem Berg. In Vers 2 heißt es jetzt, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel. Zuallererst sieht Johannes etwas mit seinen Augen auf dieser Erde. Jetzt geht es in eine andere Ebene. Jetzt sieht er nicht mehr, sondern jetzt hört er etwas aus dem Himmel. Jetzt hört er etwas von dem Ort, wo Gott auf seinem Thron sitzt und die vier lebendigen Wesen vor seinem Thron sind und die 24 Ältesten vor seinem Thron sind. Und die unzählige Schar von Engeln und der Heiligen. Von diesem Ort hört er jetzt etwas. Zunächst sah er ein Ereignis auf der Erde, nun hört er ein Ereignis aus dem Himmel, eine Stimme aus dem Himmel. Aber diese Stimme oder dieses Ereignis, das im Himmel passiert, ist eng verbunden mit dem, was auf der Erde passiert. Es ist eng verbunden mit dem, was die 144.000 angeht und auch das Lamm, das auf dem Berg Zion steht. Johannes hört eine Stimme, er hört ein neues Lied, er hört Anbetung, er hört Lobpreis, er hört Jubel, er hört Freude. Aber hier ist auch zu beachten, dass Johannes immer wieder sagt, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners und wie von Harfensängern. Also er hört etwas, das er nicht wirklich identifizieren kann, etwas, was er auf dieser Erde noch nie gehört hat, etwas Himmlisches. Und er versucht es zu beschreiben. Das, was er gehört hat, ist einerseits so gewaltig und so furchteinflößend wie das Rauschen eines tosenden Meeres und eines lauten Donners. So gewaltig und furchteinflößend. Gleichzeitig ist die Stimme so herrlich, so lieblich und so sanft wie Harfengesänge, wie Harfengespiel. Es ist etwas, was er nicht wirklich definieren kann, etwas, was überwältigend ist, etwas, was er versucht, in Worte zu beschreiben. Also ich denke nicht, dass es eine Stimme von Zorn und Gericht war, weshalb es so furchteinflößend war, sondern einfach etwas Gewaltiges, ein unzählbarer Chor im Himmel. Die Stimme war so gewaltig, aber gleichzeitig so lieblich, so sanft, so herrlich, so beruhigend, so erfreulich. Denn Harfen oder auch Harfengesang spielen im Alten Testament eine wichtige Rolle in der Anbetung, im alttestamentlichen Gottesdienst. Und sie drücken in der Regel Freude aus, sie drücken in der Regel Jubel aus, Anbetung und Lobpreis. Und genau das hört Johannes hier. Er hört es. Und ich denke, im Himmel wird dieses Lied ertönen. Ein ungeheurer Jubelgesang, ein Lobpreis, Freude, weil der Himmel sich darüber freut, dass ihr König regiert, dass ihr König auf die Erde kommt, auf dem Berg Zion steht, um sein Reich aufzubauen. Und er hat seine 144.000 und ich denke auch alle anderen Gläubigen versammelt, um sein Reich nun aufzubauen. Wir sehen hier, dass diese Stimme vom Himmel ertönt, und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Uns ist bereits in Kapitel 4 ist uns der Thronsaal Gottes beschrieben worden, wo auch die 24 Ältesten vor dem Thron sind und die vier lebendigen Wesen. Also das ist sozusagen der Mittelpunkt des Himmels. Dort, wo der Thron ist, das Lamm inmitten des Thrones. Und von dem Mittelpunkt des Himmels kommt diese Stimme, ertönt diese Stimme. Immer wieder bekommen wir in der Offenbarung diesen Blick in den Thronsaal Gottes. Und sie singen ein neues Lied, heißt es hier, diese unzählbare Schar aus dem Himmel. Sie singen ein neues Lied. Wir haben auch bereits gemeinsam erarbeitet, was es bedeutet, dieses neue Lied. Was hat es mit diesem neuen Lied auf sich? Und wir haben gesehen, dass vor allem auch in den Psalmen und im Alten Testament ein neues Lied oft mit der Errettung oder der Erlösung zusammenhängt. Wenn David oder die Israeliten von ihren Feinden befreit oder erlöst wurden, physische Erlösung, aber auch Erlösung von den Sünden, dann heißt es immer wieder, und wir singen ein neues Lied oder sie sangen ein neues Lied. Also können wir davon ausgehen, dass es hier auch im Zusammenhang mit der Erlösung dieses neue Lied zusammenspielt, aber gleichzeitig auch, wie schon gesagt, mit der antretenden Herrschaft von Jesus Christus. Jemand schrieb in seinem Kommentar Folgendes: Dieses neue Lied in der Offenbarung steht im Zusammenhang mit dem neuen Zeitalter, das nun anbricht. Weil das Lamm durch sein Opfertod den Sieg errungen hat, und dass die 144.000 auf dem Berg Zion stehen, macht deutlich, dass die zukünftige Herrschaft der Erlösten beginnt. Christus steht mit seinen Erlösten. Und Gemeinde beginnt nun sichtbar auf dieser Erde zu regieren. Diese 144.000, wir haben es gelesen, sie sind von der Erde erkauft. In der Offenbarung kommt immer wieder die Erde vor oder auch die Menschen später am Ende von Vers 4, sie sind aus den Menschen erkauft. Und die Erde und die Menschen stehen in der Offenbarung in der Regel für die Verdorbenheit des Menschen, für die Gottlosen. Und hier heißt es, dass die 144.000 von dieser sündigen Welt herausgelöst wurden, dass sie von den sündigen Menschen herausgelöst wurden. Und sie stehen mit dem Lamm auf dem Berg und sie sangen ein neues Lied. Und interessanterweise werden wir dieses Lied nicht lernen können. Hier steht's. Niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde gekauft waren. Wieso? Wieso werden nur diese 144.000 dieses eine besondere Lied lernen können? Nun, ich denke, eine plausible und für mich gute und auf jeden Fall verständliche Auslegung ist die, dass dieses Lied nur die 144.000 singen können, weil der Inhalt dieses Liedes das widerspiegelt, was die 144.000 auf dieser Erde unter der Drangsalszeit erlebt haben. Dieses Lied beinhaltet persönliche Erlebnisse, dieses Lied beinhaltet Wunder, die sie erlebt haben. Dieses Lied ist ein sehr, sehr persönliches Lied, weil sie Gott dafür anbeten werden, dass er ihnen die Kraft gegeben hat, in dieser dunklen und düsteren Zeit auszuharren und den Glauben zu bewahren. Es wird ein persönliches Lied sein von diesen 144.000 gegenüber ihrem Lamm, gegenüber ihrem Erlöser. Dieses Lied wird von den Bedrängnissen unter dem Antichristen singen. Und so, Geschwister, werden auch wir eines Tages im Himmel sein und wir werden in das Lied eines Chores einstimmen, das wir mit unserem Verstand nicht greifen können. Wir werden mit einer unzählbaren Schar von Engeln und Erlösten gemeinsam das Lamm anbeten. Aber wir werden auch persönliche Lieder singen von Ereignissen, die nur wir erlebt haben. Und wir werden Jesus, unserem Lamm, besonders dafür danken und anbeten, wie er mich durch diese Zeit der Drangsal geführt hat und wie er mir hier geholfen hat, Sünde zu überwinden und wie er mir hier geholfen hat mit den Anfechtungen und Prüfungen. Das ist, was ich persönlich erlebt habe mit meinem Herrn und wo er mir geholfen hat und wo ich ihm für diese Dinge ein Lied singen werde, das nur ich lernen werde. Die Beziehung zu Jesus jetzt auf dieser Erde ist etwas Persönliches und Intimes und das wird es auch im Himmel sein. Unser Gott ist kein kalter Gott. Unser Gott ist ein liebender Gott und er liebt Beziehung. Wenn ihr anderer Meinung seid oder es andere Auslegungen dazu gibt, bin ich einverstanden damit, aber mir gefällt diese Auslegung und ich denke, sie ist biblisch. Wir haben also gesehen, diese Zugehörigkeit der 144.000 zu ihrem Herrn und wir haben auch die Anbetung der 144.000 zu ihrem Herrn betrachtet. Und nun wollen wir als drittes die Treue der 144.000 zu Christus betrachten, die Verse 4 und 5. Dies sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Dies sind die, die dem Lamm folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind untadelig. In diesen Versen bekommen wir insgesamt vier Beschreibungen der Treue von den 144.000 Knechten zu ihrem Herrn Jesus Christus. Und diese vier Beschreibungen zeigen uns auf, welchen hohen Standard diese Knechte Gottes haben werden. Welchen hohen Standard diese Knechte Gottes haben werden. Sie werden inmitten einer korrupten, perversen und antigöttlichen Welt herausragen durch einen heiligen Wandel. Inmitten von einem geistlichen und moralischen Verfall werden diese Knechte besonders leuchten und besonders salzig sein. Nun, die erste Beschreibung, dies sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Also sie sind sexuell rein oder sie werden sexuell rein sein. Diese besonderen Knechte Gottes werden Männer sein, die in keiner Beziehung zu Frauen stehen. In keiner sexuellen Beziehung. Das heißt, sie sind Jungfrauen. Das heißt, sie waren nie verheiratet, hatten niemals eine sexuelle Beziehung mit einer Frau. Sie sind Jungfrauen, sie sind vollkommen rein. Und wisst ihr, in dieser besonderen Zeit der Drangsal, die da kommen wird, wird es eine besondere Art der Widmung und Hingabe geben müssen. Wenn wir uns jetzt schon vollkommen der Welt absagen müssen und Gott hingeben müssen, in einer dunklen Welt, wie viel mehr diejenigen, die in der Zukunft zu der Zeit des Antichristen sich zu Christus bekennen werden, müssen sich besonders hingeben. Und indem man sich sexuell reinhält und auch keine Ehebeziehung eingeht, zeigt man in gewisser Weise eine besondere Widmung zu Gott. Denn das ist genau das, was Paulus den Christen in Korinth rät. Er spricht hier ein Wort zu den Singles und er sagt dann in 1. Korinther 7, Vers 26, er gibt hier einen Ratschlag an die Singles. Ich meine nun, dass dies gut ist, also Single zu sein oder zu bleiben, der gegenwärtigen Not wegen, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein, also alleine zu bleiben. Paulus sagt hier, aufgrund der gegenwärtigen Not, aufgrund dessen, dass die Christen zu der damaligen Zeit nicht bejubelt und bejaucht wurden, sondern verfolgt und getötet wurden, aufgrund der gegenwärtigen Not, aufgrund der Drangsal, ist es hilfreicher, alleine zu sein. Wieso? Nun, als Verheirateter und als Vater von einigen Kindern trage ich nicht nur Verantwortung für mein Leben, sondern für meine Frau und für meine Kinder. Wenn also Bedrängnis und Drangsal und Verfolgung kommt, dann habe ich nicht nur Angst um mein eigenes Leben, sondern um das Leben meiner Kinder. Wenn ich aber alleine bin, dann habe ich schon ein paar Sorgen weniger. Und diese Knechte werden sexuell rein sein und sie werden keine Ehebeziehung haben. Sie werden sich vollkommen Gott widmen und sie werden in dieser großen Drangsalszeit sich nicht Sorgen machen müssen um Familienumstände, sondern sie werden Gott treu sein können. Sicherlich kann man diesen Teil auch geistlich auslegen und sagen, sie sind Jungfrauen gewesen, sie haben sich nicht befleckt, sie sind Jungfrauen gewesen, auch im geistlichen Sinne, dass sie keine Götzenanbeter waren, dass sie noch niemals Götzen angebetet haben, dass sie im religiösen Sinne keine Hurerei betrieben haben, dass sie rein sind, dass Gott sie, wie Johannes den Täufer, von Mutterleib in gewisser Weise erwählt hat und berufen hat zu diesem besonderen Dienst. Auch diese Auslegung ist sicherlich legitim. Wie auch immer wir dies sehen, sie haben sich Gott geweiht, Gott hingegeben. Sie sind sexuell und auch in der geistlichen Hinsicht rein. Als zweites, dies sind die, die dem Lamm folgen, wohin irgend es geht. Zweitens, sie folgen dem Lamm kompromisslos. Kompromisslos. Sie folgen dem Lamm an die Orte, die sie gefallen. Sie folgen dem Lamm manchmal. Nein, das ist nicht, was im Text steht. Sie folgen dem Lamm, wohin irgend es geht. Geht's in den Tal des Todes? Sie folgen dem Lamm. Geht's durch Sonnenschein? Sie folgen dem Lamm. Geht's durch das Tränental? Sie folgen dem Lamm. Geht's durch den Tod? Sie folgen dem Lamm. Sie folgen dem Lamm, wohin immer es geht. Eine kompromisslose Nachfolge, ohne zu hinterfragen und ohne zu zweifeln. Ist das richtig? Kann ich das? Kompromisslos. Seine Befehle werden befolgt. Seinem Rufen wird Folge geleistet. Ihm werden sie ganzheitlich ergeben sein. Sie werden sich selbst verleugnen. Sie werden ihr eigenes Leben für nichts erachten. Sie werden ihr Kreuz auf sich nehmen. Sie werden Jesus nachfolgen. Wir müssen uns immer wieder fragen und stehen bleiben. Ist es eine Beschreibung der 144.000 oder auch eine Beschreibung von mir? Folge ich Jesus, wohin immer er geht. Nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in den Zeiten, wo wir vielleicht zweifeln, wo es vielleicht dunkel erscheint, wo wir nicht genügend Licht haben, um den nächsten Schritt zu sehen. Folgen wir ihm kompromisslos. Und ihm zu folgen bedeutet, seinem Wort zu folgen. Seinem Wort zu folgen bedeutet, dem offenbarten Wort zu folgen und kompromisslos alles zu tun, was er in seinem Wort gesagt hat. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe zu dem Lamm. Ich folge jemandem nicht nur, weil ich davon überzeugt bin, dass er den Weg kennt, sondern ich folge jemandem, weil ich ihn kenne. Weil ich ihn kenne. Und weil ich eine Beziehung zu ihm habe. Und ich folge Jesus, weil ich weiß, dass er mich liebt und sich mir hingegeben hat und auferstanden ist. Es gäbe keinen Grund für mich, ihm zu folgen, wenn ich dies nicht glauben würde. Aber ich folge ihm. Aus seiner Kraft. Ich halte mich fest an ihm, aber er hält mich fester. Und ich folge ihm. Drittens, diese sind aus dem Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Das heißt, sie haben sich Gott hingegeben, sie haben sich Gott geweiht. Der Gedanke von den Erstlingen oder von der Erstlingsfrucht, wie es hier auch die Rede davon ist, wird häufig vor allen Dingen im Alten Testament verwendet. Und dort ist oftmals die Rede, wenn es um Früchte, um die Ernte ging. Also die Erstlingsfrucht von der Ernte, aber auch um die Erstlinge von Tieren, die geopfert werden. Und in besonderer Weise mussten die Israeliten, die Erstlinge ihrer Söhne Gott weihen. Also der Gedanke der Erstlinge ist sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament kein fremder Gedanke. Und ich möchte hier aus dem Lexikon zur Bibel etwas Hilfreiches vorlesen, was uns etwas deutlich oder verdeutlicht, was der Gedanke hinter den Erstlingen ist. Hier heißt es, von aller Erstgeburt, sowohl beim Menschen als auch beim Vieh, gilt, dass sie dem Herrn heilig ist. Von Rechts wegen sind alle Erstgeborenen in Israel für den Herrn auszusondern und zu seinem Dienst zu weihen. Erstling bedeutet heruntergebrochen heilig und für Gott geweiht. Heilig und für Gott geweiht. Und hier heißt es, dass diese 144.000 für Gott und für das Lamm als Erstlinge erkauft worden. Das heißt, diese Personen sind geweiht worden. Sie sind geheiligt worden für Gott und für das Lamm zu leben und ihm zu dienen. Das heißt, Gott höchstpersönlich wird diese 144.000 herausrufen aus seiner dunklen Welt, in sein Reich stellen. Er wird sie reinwaschen durch das Blut seines Sohnes, durch das Blut des Lammes. Er wird sie heiligen, er wird sie reinigen und er wird sie aussondern für einen besonderen Dienst. Das ist der Gedanke hinter diesem Wort Erstlinge. Und wir alle sind Erstlinge. In gewisser Weise, wir sind eine gewisse Erstlingsfrucht. Jesus Christus ist unser großer Bruder. Er ist der Erstlinge, der von den Toten auferstanden ist und wir folgen ihm nach. Wir sind eine gewisse Erstlingsfrucht. Auch wir als Gemeinde sind von Gott herausgerufen. Auch wir sind gewaschen durch das Blut des Lammes. Auch wir sind geheiligt und gereinigt worden. Und auch wir sind berufen worden, laut 1. Petrus 2, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat, durch Wort und durch Leben. Lebst du heilig? Lebst du ein Leben, das Gott geweiht ist? Wir müssen nicht immer denken, dass nur vollzeitliche Diener ein Leben, Gott geweiht leben können. Nur die Propheten aus dem AT, die Apostel aus dem NT und dann die besonders Heiligen in der Zeit der Gemeinde sind von Gott geweiht. An dem Ort, wo du lebst, bist du von Gott berufen, für ihn zu leben. Ganz egal, wo Gott dich hingestellt hat. Ganz egal. Und viertens, sie treten in Wahrheit auf. Vers 5, und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind untadelig. Wir haben in Kapitel 13 gesehen, wie das Tier aus dem Meer Lästerungen und Lügen reden wird. Wir haben gesehen, wie das Tier aus der Erde Falschheit reden wird. Und hier sehen wir eine Personengruppe, wie heißt es, dass keine Lüge in ihrem Mund gefunden wurde. Hier haben wir eine Personengruppe, welche Zeugen der Wahrheit sein werden. Wenn sie ihren Mund öffnen, dann kommt Wahrheit raus. Wenn sie ihren Mund öffnen, dann kommt die Wahrheit der Offenbarung Gottes aus ihrem Mund. Sie werden Zeugen der Wahrheit sein. Sind wir Zeugen der Wahrheit? Gib mir Zeugnis ab von der Wahrheit, an die wir glauben. Wir müssen immer wieder im Hinterkopf behalten und im Kontext behalten, dass zu dem Zeitpunkt, wo die 144.000 Menschen leben, wird es nicht so gemütlich sein wie bei uns heute. Wenn wir uns zu Jesus bekennen und wenn wir die Wahrheit des Evangeliums aussprechen, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, ausgelacht zu werden. Nun, manche wurden schon zu einer Geldstrafe verurteilt, aber in der Regel, wenn wir die Wahrheit reden, schütteln die Leute vielleicht den Kopf. Diese Personen werden zu einer Zeit leben, wo es dich das Leben kosten wird, wenn du die Wahrheit reden wirst. Reden wir die Wahrheit, solange es Tag ist, solange es Licht ist, solange wir noch die Möglichkeit dazu haben. Nicht die ganze Zeit und wir gehen die Leute schon auf die Nerven mit unserer Wahrheit, aber dort, wo Gott die Tür öffnet, dort, wo Gott eine Möglichkeit schenkt. Ich saß gestern mit einem Arbeitskollegen am PC und der hat da einfach was programmiert und wollte ein bisschen was wissen, Hilfe von mir und dann kommt man halt so ins Gespräch, irgendwas hat er falsch gemacht und hat dann halt gesagt, ja, ich nehme es auf mich, ich bin der Sündenbock. Habe ich gesagt, weißt du, was ein Sündenbock ist? Na, konnte ich ihm erzählen, dass das Alte Testament davon redet, dass die Juden einen Sündenbock hatten, dass sie ihre Hand auf das Sündenbock gelegt haben und dass letztendlich Jesus Christus die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Das sind Möglichkeiten, die Gott schenkt, die Gott schenkt. Und wir müssen nicht die ganze Zeit davon reden, aber wir können davon reden. Sie treten in Wahrheit auf. Und letztendlich heißt es, denn sie sind untadelig. Sie sind untadelig. Opfer im Alten Testament sollten untadelig sein. Jesus Christus, das Lamm, wird als untadelig beschrieben. Aber auch wir als Christen werden beschrieben, dass wir untadelig sind vor Gott, aber dass wir auch ein untadeliges Leben auf dieser Erde leben sollen. Untadelig bedeutet, es gibt nichts auszusetzen. Es ist kein Fleck, kein Runzeln an der Person. Und sie sind untadelig nicht, weil sie so toll sind, sondern weil sie von Gott berufen, geheiligt und ausgesondert wurden. Nun haben wir also diese vier Kennzeichen gesehen, der Treue von diesen Knechten zu Jesus. Erstens, sie sind sexuell rein. Zweitens, sie folgen kompromisslos nach. Und drittens, sie sind Gott völlig hingegeben. Und viertens, sie treten in Wahrheit auf. Und all das in der Zeit, wo Unmoral und Perversion und Gottlosigkeit und nicht nur Gottlosigkeit, sondern Antigöttlichkeit regiert und an der Tagesordnung ist. Hier haben wir ein Porträt von 144.000 Knechten, die in dieser Zeit in besonderer Weise herausragen werden und einen Unterschied machen zu dem Rest der Welt. Und dies soll dich und mich heute ermutigen, wirklich ermutigen, herausfordern, aber ermutigen, in der Gesellschaft, in der wir leben, ebenso herauszuragen. Dass wir in der Gesellschaft, in der wir leben, uns dadurch auszeichnen, unsere Zugehörigkeit zu Jesus. Dass sein Name und der Name seines Vaters in unserer Stirn steht. Dass es offensichtlich ist, dass wir zu ihm gehören. Wenn wir dies tun, dann werden wir einst ein neues Lied singen. Ich denke mal, dass wir auch auf dem Berg Zion stehen werden mit ihm. Dieser Text soll uns ermutigen, in der Zeit, in der wir leben, einen Unterschied zu machen zu den Leuten, mit denen wir Gemeinschaft haben. Dieser Text soll uns auch ermutigen, dass wir den Kampf kämpfen sollen, dass wir den Lauf vollenden sollen, dass wir bis ans Ende treu sind, so wie die Knechte Gottes. Und wir haben viel gelernt. Ich möchte abschließend noch 3 Anwendungen aus diesem Text ziehen, die uns helfen sollen, in der gegenwärtigen Zeit den Glauben zu bewahren, auszuharren, an Christus festzuhalten. Wie diese Knechte sind uns ein Vorbild und wir wollen dahin kommen, so zu werden, wie sie sind oder wie sie sein werden. Aber wie können wir in der gegenwärtigen Zeit an Christus festhalten? 3 Anwendungen. Erstens, wir lernen von dem Text, ausharren ist nur möglich durch eine enge Beziehung zu Jesus. Ausharren bis ans Ende ist nur möglich durch eine enge Beziehung zu Jesus. Sie hatten den Namen von Jesus und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen. Sie hatten eine enge Beziehung. Sie kannten Jesus, sie kannten ihren Herrn, sie kennen, werden ihn kennen. Und wisst ihr, diese Welt bietet so viel, was uns von Jesus wegzieht. Diese Welt bietet so viel. Und nur im Lichte seiner Herrlichkeit werden wir erkennen, dass alles, was uns die Welt bietet, Schund und Dreck ist, wie Paulus in Philipper Kapitel 3 sagt. Nur wenn wir eine enge Beziehung zu Jesus haben, nur wenn wir ihn lieben und ihn wirklich kennen und Gemeinschaft mit ihm haben, durch Wort und Gebet, nur dann werden wir den Versuchungen der Welt widerstehen können und ausharren bis ans Ende. Also eine enge Beziehung zu Jesus. Als zweites, wie können wir ausharren bis ans Ende? Der Text lehrt uns, ausharren bringt dem Gläubigen besondere Ehre und Freude. Wisst ihr, wir dürfen auf die Zukunft schauen. Hier sehen wir, wie die 144.000 an der Seite von Jesus auf dem Berg Zion stehen und Jesus stellt sich zu ihnen. Sie bekommen besondere Ehre. Und wir müssen lernen, unser Glaubensleben nicht nur im Hier und Jetzt zu leben, sondern schon unsere Blicke in die Zukunft zu richten, wo Gott uns für unsere Treue belohnen wird. Jesus, unser Herr und unser Vorbild, über ihn wird gesagt in Hebräer Kapitel 12, dass er um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet hat. Ich kann aufgrund der vorliegenden Freude, aufgrund des Lohnes, aufgrund des Erbes, aufgrund all dessen, was ich bekommen werde, aufgrund seiner Gnade, ausharren, ausharren. Weil ich weiß, was auf mich wartet. Und ich werde meine Krone zu seinen Füßen werfen und ich werde ihm sagen, ich habe das nicht verdient, denn du hast mir geholfen. Und ich weiß nicht wieso, aber er wird trotzdem zu mir sagen, recht so, du guter und treuer Knecht, du hast es gut gemacht. Keine Ahnung. Aber das ist, was der Text uns lehrt. In 2. Timotheus 4, Verse 7 und 8 lesen wir, wie Paulus zu Timotheus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jedem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Die Krone der Gerechtigkeit, die er erworben hat durch sein Blut. Also eine enge Beziehung zu Jesus mit dem Blick auf den Lohn, auf die Ehre, die wir empfangen werden. Und drittens, ausharren wird durch Gott bewirkt. Ausharren wird durch Gott bewirkt. Hier heißt es, dass sie die Erstlinge sind, die Gott erkauft hat von dieser Erde, die Gott erkauft hat von den Menschen. Gott hat sie erkauft. Gott hat sie berufen. Und wenn Gott sie erkauft hat und wenn Gott sie berufen hat, dann wird Gott ihnen auch helfen und sie fähig machen, bis zum Ende auszuharren. Und diese Lehre steht nicht im Widerspruch zu dem, dass du und ich unser Heil mit Furcht und Zittern bewirken müssen. Du und ich stehen in der Verantwortung, zu laufen und zu kämpfen und auszuharren. Deine und meine Verantwortung steht nicht im Widerspruch zu dem, dass Gott es ist, der in uns wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Es sind zwei Lehren, die wir nicht zusammenbringen können, die aber dastehen. Aber der Text zeigt uns, Gott wird sie ihnen helfen, Gott wird sie durchtragen, Gott wird ihnen beistehen. So lesen wir auch in Philipper 1, Vers 6, dass der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Und so hoffe ich sehr, dass wir hier einen Lichtglanz bekommen haben, inmitten von diesen dunklen Kapiteln der Drangsalszeit, wie Johannes seine Vision bekommt und sieht, wie Jesus, das Lamm, kommen wird, um zu regieren. Ich hoffe sehr, dass wir ermutigt werden, genauso wie Sie, ein heiliges Leben zu leben, das heraussticht in dieser Zeit, aber gleichzeitig auch, dass wir lernen, auszuharren bis ans Ende, indem wir an der Beziehung zu Jesus festhalten, indem wir auf den Lohn schauen und indem wir darauf vertrauen, dass Gott uns festhält. Amen.